Ja, bevor wir die Bibelbetrachtung starten, würde ich noch zu Beginn beten und dann schauen wir uns die Apostelgeschichte an. Danke, lieber Vater, für diesen Tag. Danke dir, dass du uns schon diese Woche getragen hast, auch jetzt, dass wir hier alle gut angekommen sind. Und wir möchten dich bitten, dass du diesen Gottesdienst segnest, dass du uns hilfst, dein Wort besser zu verstehen, zu behalten und auch auf unser Leben anzuwenden. Ja, segne bitte diese Gemeinschaft oder die Bibelbetrachtung und auch dann das gemeinsame Gebet. Amen. Ja, ich möchte euch herzlich begrüßen zu dieser Abendstunde, auch die, die online zugeschaltet sind. Wir würden heute weitermachen mit Apostelgeschichte 7, also den letzten Abschnitt in Apostelgeschichte 7. Das ist schon etwas längere Zeit her, deswegen werde ich ganz kurz wiederholen. Apostelgeschichte 7, größtenteils wird uns ja die Predigt des Stephanus, des eines der sieben Diakone der ersten der Gemeinde in Jerusalem dargestellt, diese ausführliche Predigt. Und diese Predigt hält er ja vor dem Hohen Rat, vor dem er Rechenschaft ablegen muss. Und zwar werden Anschuldigungen, es wird gesagt, in Kapitel 6 werden Anschuldigungen in Vers 11, in Vers 13, in Vers 14, da wird einmal gesagt, Stephanus, du hast Lästerworte gegen Mose und Gott geredet, sagen diese Falschzeugen. Sie sagen in Vers 13, er hätte Lästerworte gegen die heilige Stätte, also gegen den Tempel und das Gesetz gesprochen. Und Vers 14 sagt, dass Stephanus gesagt haben soll, diese Stätte soll zerstört werden und die Gebräuche geändert werden, die Mose dem Volk Israel überliefert hat. Das sind so die Anklagepunkte. Natürlich, denke ich, wiegt der Anklagepunkt Vers 11 am schwierigsten, am gewichtigsten, wo alle gesagt wird, er hätte Lästerworte gegen Mose und gegen Gott gesprochen. Und Stephanus wusste, dass auf so eine Anklage, auf Gotteslästerung, dass da die Todesstrafe stand. Er wusste, vor wem er hier stand, vor dem Hohen Rat, die auch seinen Herrn Jesus Christus verurteilt haben. Und er wusste, worum es ging. Und daraufhin, auf diese Anklagepunkte, spricht er diese Predigt vor dem Hohen Rat. Und die wird uns in Kapitel 7 dargestellt. Und er fängt an und zeigt ganz deutlich, dass er mit dem Volk Israel verbunden ist, dass er, obwohl er zu der neuen Richtung, dem neuen Weg dazu gehört, sagt er ganz deutlich, dass er verbunden ist mit dem Volk Israel und er sagt das ausdrücklich in der Darstellung, in dem er die Geschichte Israels darlegt, angefangen bei Abraham, dann bei den anderen Erzvätern, dann spricht er weiter über Josef, über Mose ausführlich, dann den Befreiungsauszug aus Ägypten, das Zelt des Zeugnisses spricht er an, und dann den Bau des ersten Tempels durch Salomo. All diese Dinge spricht er in seiner Rede an, weil das auch teilweise ja die Anklagepunkte sind, die ihm vorgebracht werden von den falschen Zeugen. All diese Dinge spricht er an und verteidigt sich. Aber ich würde sagen, so wie wir das aus den letzten Wochen auch damals gesehen haben, als wir es betrachtet haben, es ist keine klassische Verteidigung, sondern es ist eher, er will einfach ein Zeuge sein. Er will für den Herrn hier vor dem Hohen Rat zeugen und zeigen, dass dass die christliche Botschaft sich mit dem Alten Testament übereinstimmt und will aber auch deutlich, denke ich, dem Hohen Rat zeigen, dass nicht er ist eigentlich, oder er dreht das eigentlich um. Sie klagen ihn an, er klagt aber im Gegensatz ihre Vorfahren und am Ende auch sie selbst, den Hohen Rat. Ich würde auch einfach den vorletzten Abschnitt gleich noch mal kurz lesen, damit wir das ein bisschen auffrischen. Das sind starke Worte, die er dann nutzt im vorletzten Abschnitt. Das ist dann Apostelgeschichte 7 von Vers 51 bis Vers 53. Das hatten wir schon besprochen, aber kurz zum Einstieg würde ich das lesen. Wie gesagt, vorher geht er durch einige Punkte der Geschichte durch und dann noch mal zum Schluss seiner Predigt beschuldigt er sehr stark sogar den Hohen Rat. Und lass uns hören, was er hier sagt, ab Vers 51, Apostelgeschichte 7, Vers 51 bis 53. Das ist so der letzte Teil seiner Predigt. Und heute, danach wird es uns darum gehen, um die Reaktion. Und ich denke, wir werden das auch heute abschließen, um die Reaktion des Hohen Rates, nachdem sie diese Predigt gehört haben. Und die Reaktion lesen wir dann in Vers 54 bis Vers 60, also den Rest dieses siebten Kapitels. Okay, aber erstmal jetzt den letzten Teil seiner Predigt. Da sagt er zu dem Hohen Rat, ihr halsstarrigen und unbeschnittenen Herz und Ohren, ihr widerstrebt allezeit dem Heiligen Geist wie eure Väter, so auch ihr. Welchen Propheten haben eure Väter nicht verfolgt? Und sie haben die getötet, die vorher das Kommen des Gerechten ankündigten, dessen Verräter und Mörder ihr nun geworden seid. Ihr, die ihr das Gesetz auf Anordnung von Engeln empfangen und es nicht gehalten habt. Das ist so nochmal vielleicht eine Zusammenfassung all dessen, was er vorher versucht hat, denen zu sagen. Und wir sind in Apostelgeschichte, für die, die jetzt reingekommen sind, Apostelgeschichte 7, Vers 51 bis Vers 53. Also der vorletzte Abschnitt in Apostelgeschichte 7. Und der sagt dem Hohen Rat, er hat ja auch schon vorher versucht, durch die Beispiele, also durch Josef, durch Mose, hat er versucht, dem Hohen Rat zu sagen, nicht ich bin eigentlich der Angeklagte, sondern ihr seid die Angeklagten. Und er sagt ihr in Vers 51, ihr halsstarrigen und unbeschnittenen an Herz und Ohren. Also er vergleicht hier, indem er sagt, ihr Unbeschnittenen, vergleicht er sich im Grunde genommen mit Heiden. Er sagt, ihr seid unbeschnitten, nicht am Körper, sondern am Herz und Ohren. Und sogar halsstarrig, er sagt zu diesem Hohen Rat, zur Elite sozusagen Israels, sagt er diese Worte, ihr widerstrebt allezeit dem Heiligen Geist, wie eure Väter, so auch ihr. Also er hat ja versucht mit der Geschichte zu sagen denen, es war immer wieder so, dass ihr euch Gott geweigert. Gott hat zu euch gesprochen durch die Propheten, die ihr gesandt hat. Ihr habt euch immer wieder geweigert. Und hier sagt er in Vers 51, ihr widerstrebt allezeit dem Heiligen Geist. Also ihr lässt den Heiligen Geist nicht in eurem Leben wirken, sondern im Gegenteil, ihr widerstrebt, ihr setzt euch sogar dagegen. Und er sagt nicht nur ihr, also so wie eure Vorväter, eure Vorfahren, wie er es das im 7. Kapitel dargestellt hat, so auch hier. Also er sagt, ihr reiht euch ein. Also so wie eure Vorväter waren, die zwar zu einem anderen Zeitpunkt sagt er, die Gräber oder irgendwelche Denkmäler den Propheten aufgestellt haben, aber sie auch getötet haben. Also es war sehr widersprüchlich, ihr Handeln, und es war von Widerstand geprägt. Und sie reihen sich im Grunde genommen, also der aktuelle Hohe Rat, und er wird ja noch schärfer sagen, aber jetzt in Vers 51 sagt er, ihr widerstrebt allezeit dem Heiligen Geist, wie auch eure Väter, so auch ihr. Und dann sagt er in Vers 52, welchen Propheten haben eure Väter nicht verfolgt? Und sie haben die getötet, die vorher das Kommen des Gerechten angekündigt haben, dessen Verräter und Mörder ihr nun geworden seid. Er wird noch deutlicher und noch stärker, sagt er hier, dass ihr habt Jesus getötet, ihr habt ihn verraten, und ihr seid sogar zu Mördern geworden, weil ihr ihn am Kreuz sterben lassen habt. Also es sind sehr starke Beschuldigungen, die er hier ganz zum Schluss nochmal vorträgt und klagt sie, also sie, die Ankläger, wurden zu Angeklagten durch diese Worte. Und er hat es ja versucht, in der Geschichte auch deutlich zu zeigen. Und dann Vers 53, ihr, die ihr das Gesetz auf Anordnung von Engeln empfangen und es nicht gehalten habt. Er will ihm sagen, ihr seid zwar das auserwählte Volk, ihr habt die Gesetze bekommen, Gesetze Moses, andere Gesetze, aber ihr habt sie nicht gehalten. Und ihr wart, im Gegenteil, ihr wart in der Vergangenheit sogar oft gegen Gott gerichtet. Und auch jetzt, indem ihr seinen Nachfolger, ihn zum Beispiel Stephanus, auch anklagt und bald auch tötet. Hat zu diesem vorletzten Abschnitt jemand noch eine Ergänzung oder etwas, das hatten wir schon mal vor einigen Wochen durchgesprochen, aber zu diesem vorletzten Abschnitt möchte da jemand noch sich etwas äußern oder Gedanken oder vielleicht eine Frage oder Anmerkung, dann wäre jetzt die Zeit dazu da. Sie haben Jesus abgelehnt und damit müsste man auch sagen, damit haben sie auch Gott gelästert, weil sie seine Gnade, seine Liebe nicht, seine Retterliebe abgelehnt haben und damit ihn, der alles geschaffen hat. Gut, dann gehen wir zu dem letzten Abschnitt. Und zwar, da lesen wir dann die Reaktion des Hohen Rates. Das ist von Vers 54 bis zum Ende des Kapitels. Ich lese dann die Reaktion. Als sie aber das hörten, also die Predigt von Stephanus, schnitt es ihnen ins Herz und sie knirschten mit den Zähnen über ihn. Er aber, voll Heiligen Geistes, blickte zum Himmel empor und sah die Herrlichkeit Gottes und Jesus zur Rechten Gottes stehen. Und er sprach, siehe, ich sehe den Himmel offen und den Sohn des Menschen zur Rechten Gottes stehen. Sie aber schrien mit lauter Stimme, hielten sich die Ohren zu und stürmten einmütig auf ihn los. Und als sie ihn zur Stadt hinausgestoßen hatten, steinigten sie ihn. Und die Zeugen legten ihre Kleider zu den Füßen eines jungen Mannes nieder, der Saulus hieß. Und sie steinigten den Stephanus, der betete und sprach, Herr Jesus, nimm meinen Geist auf. Und er kniete nieder und rief mit lauter Stimme, Herr, rechne ihnen diese Sünde nicht an. Und nachdem er das gesagt hatte, entschlief er. Eine sehr traurige und eine sehr schlimme Reaktion, würde ich sagen, die der Hohe Rat hier nach dieser Predigt von Stephanus hat. Also sie haben seine Botschaft gehört, die Geschichte gehört, des Volkes Israel, wie er sie gedeutet hat und wie er versucht hat, zu dem Hohen Rat zu sprechen. Und hier steht in Vers 54, als sie aber das hörten, schnitt es ihnen ins Herz und sie knirschten mit den Zähnen über ihn. Es ging, wie es hier steht, schnitt es ihnen ins Herz. Also sie waren schon angesprochen. Ich denke, sie haben deutlich verstanden. Er hat ja kein Blatt, könnte man sagen, vor den Mund genommen. Er hat ja deutlich gesagt, ihr Halsstarrigen, ihr Unbeschnittenen. Er hat ihnen deutlich versucht zu sagen, Gott hat immer wieder Propheten gesandt, immer wieder Menschen gesandt zu euch und ihr wolltet nicht hören und habt teilweise nicht nur nicht weggehört, sondern ihr habt sogar aktiv euch dagegen verhalten und zum Schluss sogar seinen Sohn Jesus Christus gekreuzigt. Und als sie das hörten, schnitt es ihnen ins Herz, aber leider sehen wir eine Reaktion, die sehr traurig ist. Also es ist nicht so, dass sie dann auf die Knie gefallen sind und gesagt haben, Gott, vergib uns unsere Schuld, sondern hier steht, und sie knirschten mit den Zähnen über ihn. Also wir lesen, es wird ja die ganze Predigt dargestellt. Wir wissen nicht, ob sie zwischendurch immer wieder gestört haben oder nicht. Wir lesen nur von dieser Reaktion hier. Vielleicht haben sie sich zurückgehalten, vielleicht konnten sie sich zusammenreißen, aber hier zum Schluss der Predigt, da merkt man, da kommt der ganze wahrscheinlich Zorn, der ganze Ärger in ihnen hoch. Und hier steht, sie knirschten mit den Zähnen über ihn. Also sie waren wahrscheinlich, vielleicht waren sie erstaunt, dass Stephanus, wenn er da alleine stand, also wir lesen ja nicht, dass noch andere Apostel oder noch andere mit ihm waren. Er war auch höchstwahrscheinlich alleine vor einer Menge vielleicht von 60, 70 Personen vor dem Hohen Rat. Und er war allein und vielleicht waren sie erstaunt über seine Freimütigkeit, über seinen Mut hier. Aber sie waren höchstwahrscheinlich, so wie es aussieht, auch sehr, sehr erbost über seine Reaktion und seine Anschuldigungen. Und sie waren plötzlich die Angeklagten. Hat jemand zu diesem Vers 54 Gedanken, die er mitteilen möchte?
Ich finde dieses Vers so krass, weil im Prinzip hat Stephanus, er hat nicht gesagt, wie oft Menschen sagen, Gott ist Liebe, gib dein Leben Jesus und sprechen ein Übergabegebet, sondern es ist, als wenn er sagt, diese Menschen haben ihr Herz verstockt vor dem Herrn. Und das ist, ich weiß nicht, ob das vielleicht sogar ein letzter Hilferuf Gottes ist, zu ihnen zu schreien und das in Form von direkter Konfrontation und nicht. Ich finde diese Reaktion selber krass, weil Jesus hat auch gesagt, treffen hat Jesaja gesagt, ja, Ohren und hört nicht und Augen und seht nicht. Und das zeigt einfach diese Verstocktheit ihres Herzens, dass sie es auch gar nicht wollen und wie sie mit der Konfrontation halt umgehen.
Ja. Bitte, Kai.
Ich finde es unbemerkenswert und erstaunlich, die Rede des Petrus, da tragen wir auch durchs Herz.
Ja.
Ja,
Und er sagt ihm ja auch in Vers 36, Apostelgeschichte 2, das ganze Haus Israel wissen ihn zuverlässig, dass er ihn sowohl zum Herrn als auch zum Christus gemacht hat, diesen Jesus, den ihr gekreuzigt habt.
Mhm.
Also, er sagt er eben auch, ihr habt ihn mitgekreuzigt. Aber diese Reaktion ist so ganz anders. Also, da steht er auch als nächstes, als sie das aber hörten, drang es ihnen durchs Herz.
Mhm.
Und sie sprachen, also eine ganz andere Reaktion, was sollen wir tun, Jürgen?
Ja, ja, ja.
Das finde ich immer, das sind ja zwei Predigten.
Ja.
Aber auf der einen Seite die Frage, was sollen wir tun?
Ja.
Auf der anderen Seite ist einfach
Hass und, ja.
Hass, ja.
Ja, ja, ja.
Erstaunlich.
Ja. Genau, und ihre zwei Reaktionen, ich meine, natürlich kann es auch die Reaktion geben, dass die Leute sagen, so wie in Athen, komm ein anderes Mal oder so, die Möglichkeit gibt's auch, aber oft, also die Bibel fordert uns heraus, was machen wir mit dieser Botschaft, genau, und diese, der Hohe Rat war hier sehr ablehnend, sehr widerstrebend.
Eins ist mir noch wichtig, und zwar, die Apostelgeschichte ist ja nicht abgeschlossen, sie geht ja weiter, bis heute hin, und wird weiter geschrieben. Also dessen müssen wir uns auch bewusst sein. Das ist nicht etwas, was mal passiert ist und nie wieder passiert, sondern der Herr hat gesagt, der Spätregen wird den Frühregen sogar übertreffen.
Aber ich meine, du meinst jetzt wahrscheinlich, dass die Geschichte mit Gottes Volk, mit seiner Gemeinde, dass das immer noch weitergeht, ne? So meinst du es, ja, ja. Das ist klar, das stimmt. Mit jeder einzelnen Gemeinde, klar, schreibt Gott seine Geschichte, ja. Und dann lesen wir Vers 55, er aber voll Heiligen Geistes. Wir wissen ja, auch bei der Wahl war das ein entscheidendes Kriterium. Das steht ja auch im Kapitel 6, dass Stephanus, ich gucke mal kurz, in welchem Vers das war. Ja, genau, Vers, also sechstes Kapitel, Vers 5, da steht, und das Wort gefiel der ganzen Menge, und sie wählten Stephanus, ein Mann voll Glaubens und Heiligen Geistes. Und hier dann, in Vers 55, wird auch gesagt, er aber voll Heiligen Geistes blickte zum Himmel empor und sah die Herrlichkeit Gottes und Jesus zur Rechten Gottes stehen. Also er steht hier vor dieser Menge, die ihm nichts Gutes will, die ihn dran sind, ihn zu töten, die boshaft ihm gegenüber eingestellt sind. Und hier steht, dass er aber voll Heiligen Geistes blickte zum Himmel und sah dann den Himmel sozusagen offen, sah die Herrlichkeit Gottes. Wir hatten diese Predigt fängt in Kapitel 7, Vers 2, da sagt er, ihr Männer, Brüder und Väter, hört, der Gott der Herrlichkeit erschien unserem Vater Abraham. Und hier zum Schluss seiner Predigt sagt er auch, ich sehe jetzt den Himmel offen, die Herrlichkeit Gottes und Jesus zu Rechten Gottes stehen. Und sie sind, wir werden ja gleich über die Reaktion, also Stephanus in dieser sehr, sehr schwierigen, sehr angespannten Situation eröffnet ihm Gott sozusagen ein Stück Himmel und lässt ihn sehen, ja, Jesus Christus, den Sohn Gottes, der zu Rechten Gottes steht. Und das war ja für diese Menschen, denke ich, für den Hohen Rat, viele von ihnen waren vielleicht beteiligt an der Verurteilung Jesu, für sie war das wahrscheinlich etwas Unerhörtes, dass dieser Jesus von Nazareth, dass er ihn sieht vor dem Thron Gottes, zu Rechten Gottes stehen, das konnten sie wahrscheinlich nicht, oder das konnten sie nicht ertragen. Natürlich haben sie vorher die Botschaft gehört und jetzt hören sie das, dass er sagt, dieser Jesus, den im Grunde genommen vorher in den Versen sagt, den ihr getötet habt, der steht vor Gott, steht zur Rechten Gottes.
Bitte. Ich weiß nicht, wenn du mich vor kurzem darüber erzählt habe, da wies mich darauf hin, dass er hier zur Rechten Gottes steht. Ich habe das immer nicht nachgeprüft, aber der Jene meinte, dass an anderen Stellen immer zur Rechten Gottes
sitzt. Ja, ja, ja. Ja. Ja, genau, das hatte ich auch gelesen. Ich hatte dann geguckt, was die Ausleger dann dazu sagen. Sie sagen, also meistens ist das wirklich zu Rechten Gottes sitzend. Hier stehend, sie haben auch keine richtige Deutung von denen, die ich da gelesen habe, sondern sie sagen, es könnte sein, dass Gott jetzt aktiv, dass Jesus Christus aktiv vor dem Thron Gottes vor ihm, also steht und für Stephanus eintretet. Ich weiß es nicht, ob das wirklich das, wir können das wahrscheinlich dieses Rätsel nicht lösen, warum es hier steht, aber zumindest er sieht Jesus Christus oder die Herrlichkeit Gottes stehen. Und wir finden ja in der Bibel, es gibt mehrere Stellen, wo der Himmel offen ist für verschiedene Personen. Ich habe mir jetzt nur zwei Stellen aufgeschrieben, wo das auch nochmal so dargestellt wird. Einmal können wir vielleicht aus dem Alten Testament noch eine Stelle lesen. Das ist Jesaja 6. Da, also es kommt ja nicht oft, aber es kommt mehr, so vielleicht 4, 5 Mal, glaube ich, in der Bibel vor, dass Menschen den Himmel ein Stück offen den Himmel sehen. Und eine Stelle ist hier, in Jesaja 6 von Vers 1 bis Vers 3. Jesaja 6, Vers 1 bis Vers 3. Ich würde das jetzt kurz lesen. Im Todesjahr, Jesaja 6, 1 bis 3. Im Todesjahr des Königs Usia sah ich den Herrn sitzen, auch hier, sah ich den Herrn sitzen auf einem hohen Thron, okay, das ist über den Vater gesprochen wahrscheinlich, sitzen auf einem hohen und erhabenen Thron, und seine Säume erfüllten den Tempel. Seraphim standen über ihn, jeder von ihnen hatte 6 Flügel, mit 2 bedeckten sie ihr Angesicht und mit 2 bedeckten sie ihre Füße und mit 2 flogen sie. Und einer rief dem anderen zu und sprach, heilig, heilig, heilig ist der Herr der Herrscherin, die ganze Erde ist erfüllt von seiner Herrlichkeit. Hier wird einfach kurz dargestellt, was Jesaja gesehen hat, wie er den Himmel gesehen hat, den Thron Gottes gesehen hat und die Seraphim, die da drumherum standen und immer wieder heilig, heilig, heilig riefen. Und eine andere Stelle ist Offenbarung 1, ab Vers 10. Die würde ich auch gerne nochmal lesen, wo auch ein geöffneter Himmel uns beschrieben wird, den Johannes sah. Offenbarung 1, ab Vers 10. Offenbarung 1, ab Vers 10. Ich war im Geist am Tag des Herrn und ich hörte hinter mir eine gewaltige Stimme, wie von einer Posaune, die sprach, ich bin das A und das O, der Erste und der Letzte, und was du siehst, das schreibe in ein Buch und sende es den Gemeinden, die in Asia sind, nach Ephesus und nach Smyrna und nach Pergamos und nach Thyatira und nach Sardes und nach Philadelphia und nach Laodicea. Und ich wandte mich um und wollte nach der Stimme sehen, die mit mir redete. Und als ich mich umwandte, da sah ich 7 goldene Leuchter und mitten unter ihnen, den 7 Leuchtern, einen, der einem Sohn des Menschen glich, bekleidet mit einem Gewand, das bis an die Füßen reichte und um die Brust gegürtet mit einem goldenen Gürtel. Sein Haupt aber und seine Haare waren weiß, wie weiße Wolle, wie Schnee, und seine Augen waren wie eine Feuerflamme und seine Füße wie schimmerndes Erz, als glühten sie im Ofen und seine Stimme wie das Rauschen vieler Wasser. Und er hatte in seiner rechten Hand 7 Sterne und aus seinem Mund ging ein scharfes, zweischneidiges Schwert hervor und sein Angesicht leuchtete wie die Sonne in ihrer Kraft. Und als ich ihn sah, fiel ich zu seinen Füßen nieder wie tot. Und er legte seine rechte Hand auf mich und sprach zu mir, fürchte dich nicht, ich bin der Erste und der Letzte und der Lebende, und ich war tot und siehe, ich lebe von Ewigkeit zu Ewigkeit. Amen. Und ich habe die Schlüssel des Totenreiches und des Todes. Und so weiter. Also hier sind das 2 Stellen. Es gibt noch mehr Stellen, wo Menschen, die hier auf dieser Erde gelebt haben, einen offenen Himmel gesehen haben. Und Stephanus hier in dieser schwierigen, in dieser kritischen Situation sah auch den Himmel offen und die Herrlichkeit Gottes, wie er sagt, und Jesus zu Rechten Gottes stehen. Und dann in Vers 56 steht, und er sprach, also Stephanus, als er das gesehen hat, diese, wahrscheinlich könnten wir sagen, Vision, oder auf jeden Fall, als er das sah, siehe, ich sehe den Himmel offen und den Sohn des Menschen zu Rechten Gottes stehen. Sie aber schrien mit lauter Stimme, hielten sich die Ohren zu und stürmten einmütig auf ihn los. Sie schrien, wie es hier steht, mit lauter Stimme, hielten sich die Ohren zu und stürmten einmütig auf ihn los. Also er war ja hier vor dem Hohen Rat und ihre Reaktion, also sie konnten das nicht ertragen, sie konnten nicht hören, was Stephanus zu ihnen sagte, dass er wirklich den Himmel offen sieht, dass er den Sohn des Menschen zu Rechten Gottes stehen sieht. Das war für sie eine Gotteslästerung und sie konnten das nicht ertragen, diesen Bericht oder diese Worte von Stephanus, und sind auf ihn losgestürmt. Ich hatte mal geguckt, die Stellen, wo von Gotteslästerung überhaupt gesprochen wird. Wir können vielleicht das kurz lesen, weil es ist schon erstaunlich, dass sie so hier reagieren. Eigentlich müsste man sagen, das ist kein Fall von Gotteslästerung hier. Aber ich würde mal gerne mit euch diese Stelle lesen. Das ist aus 3. Mose 24. Da wird uns ein Beispiel, so wie es im Volk Israel zugetragen sich hat, wo es zu einer Gotteslästerung gekommen ist und wo derjenige dann sterben musste. 3. Mose 24 von Vers 10 bis Vers 16. In dieser Übersetzung ist hier die Überschrift Bestrafung des Gotteslästerers, Vergeltung für Totschlag und Körperverletzung. Okay, das kommt hier auch noch vor. Okay, ab Vers 10. Und der Sohn eines israelischen Frau, er war aber der Sohn eines ägyptischen Mannes, ging unter den Kindern Israels aus und ein. Dieser Sohn der israelitischen Frau und ein Israelit stritten im Lager miteinander. Da lästerte der Sohn der israelitischen Frau den Namen des Herrn und fluchte ihn. Daraufhin brachte man ihn zu Mose. Seine Mutter aber hieß Selomit und war die Tochter Debris vom Stamm Dan. Und sie behielten ihn in Gewahrsam, bis ihnen ein Bescheid gegeben würde durch den Mund des Herrn. Und der Herr redete zu Mose und sprach: Führe den Flucher hinaus vor das Lager und lass alle, die es gehört haben, ihre Hand auf sein Haupt stützen, und die ganze Gemeinde soll ihn steinigen. Und rede zu den Kindern Israels und sprich: Wer seinen Gott flucht, der soll seine Sünde tragen, und wer den Namen des Herrn lästert, der soll unbedingt getötet werden. Die ganze Gemeinde soll ihn unbedingt steinigen, sei es ein Fremdling oder ein Einheimischer. Wenn er den Namen des Herrn lästert, so soll er sterben. So war das damals im Volk Israel. Also wenn jemand den Namen des Herrn lästert, flucht, der sollte dann aus dem Volk Israel ausgelöscht werden. Und sie haben das, denke ich, die Steinigung angewendet, oder wir kommen ja gleich in dem nächsten Vers 57 hieß es ja, und sie aber schrien mit lauter Stimme, hielten sich die Ohren zu und stürmten einmütig auf ihn los. Und dann Vers 58, und als sie ihn zur Stadt hinausgestoßen hatten, steinigten sie ihn. Also für sie, wir lesen zwar nicht, dass der Hohe Rat aufgestanden ist, hat gesagt, das ist eine Lästerung, die Steinigung steht da drauf, sondern es war ja so eine Reaktion. Hier, es war ja kein ordentlicher Prozess. Sie haben ihn zwar angehört, aber dieses Urteil, das sie hier gefällt haben, das war ja mehr, ich weiß nicht, in ihren Gefühlen oder in ihrer Reaktion, das war ja nichts, wo erstmal der Hohe Rat getagt hat oder sie das Urteil gefällt haben, sondern es war wie eine Art Lünchen einfach. Sie haben ihn gestoßen, sie haben ihn aus der Stadt rausgetrieben und dann ihn gesteinigt. Sie waren sich irgendwie einig in Bezug auf seine Predigt und auf sein Urteil, ohne dass da so sehe ich das auf jeden Fall aus dieser Stelle, ohne dass da offiziell ein Urteil gesprochen worden ist, was sie auch eigentlich nicht durften. Sie durften ja niemanden, die Juden durften, sie waren ja waren unter Besatzung niemanden, das sagen sie ja auch bei Jesus, sie dürfen eigentlich niemanden töten, aber hier war das so eine Situation, die sich so eskaliert ist, dass sie diesen Stephanus aus der Stadt hinausstießen und ihn dann steinigten. War da eine Wortmeldung, oder?
Aber ich kann ja, das war keine Wortmeldung.
Okay.
Dazu, ich freue mich auf das zu hören. Aber damals war sehr eine Tradition. Und das war schwer für Leute auch, jemand anfangen zu hören, er hat die Herrlichkeit Gottes gesehen. Ja, das könnte man nicht nachvollziehen. Ja, weil für sie war so, sie haben das nicht erlebt, wie kann jemand von außen kommen und sagt, er sieht die Herrlichkeit Gottes und sie glaubten, sie sind besser als wer in der Satz war.
Ja.
Und deswegen alle diese Reaktion, ja, du bist verrückt, das ist, ja, und das ist gut, das als Zeuge so zu sehen, zu lernen. Für uns ist jetzt normal, wir lesen, weil es gibt viele Geschichten und dass Gott öffnet unsere Augen und Ohren, was wir hören, dass die Wahrheit ist. Und das finde ich auch heutzutage, wie viele Gemeinden.
Ja, Prägung, Startpunkt, ja.
Genau. Manche sind für Gerechtigkeit nach vorne, manche für die Wahrheit, manche für Gnade. Und das gibt es auch heute. An meiner Zeit, als die Gemeinde kam, habe ich auch gedacht, das sind Sekten. Dafür habe ich gedacht, Sekten, sie machen hier was nicht Unnormales. Aber wenn ich die Gemeinde besuche, ich verstehe einen Hintergrund. Ich verstehe den Hintergrund, ja, sie sind auch Christen, sie haben immer eine andere Meinung als andere.
Ja, und ich meine, natürlich, ich verstehe den Punkt, den du hier sagen möchtest. Klar, sie waren auch ein Stück weit, natürlich, denke ich, waren sie auch verstockt, also der Hohe Rat schon zu Beginn, und deswegen, sie dachten, sie tun so wie Saulus. Saulus ist ja auch hier in dieser Menge, wir lesen gleich, einer, der auch gedacht hat, er macht es für Gott, er hat die Kleider hier, sogar derjenigen, der Zeugen, die wurden zu seinen Füßen hingelegt, wir lesen hier in Vers 58, und als sie ihn zur Stadt hinausgestoßen hatten, steinigten sie ihn, und die Zeugen legten ihre Kleider zu den Füßen eines jungen Mannes nieder, der Saulus hieß. Auch Saulus dachte bestimmt auch zu dieser Situation, die machen das Richtige, dass sie diesen Stephanus, der sagt, Jesus steht zur Rechten Gottes, dass sie ihn steinigen. Er hat gedacht wahrscheinlich, dass sie alle das Richtige machen, und auch der Hohe Rat war überzeugt, dass sie hier das Richtige machen, dass sie hier vielleicht einen Gotteslästerer beseitigen, steinigen, aber sie waren verblendet, also sie waren nicht auf dem richtigen Weg. Sie haben die Wahrheit zu dem Zeitpunkt noch nicht erkannt. Und Saulus auch nicht, erst später. Hier steht ja auch, die Zeugen legten ihre Kleider, also die Ausleger sagen, die ihn angeschult, also das waren ja Falschzeugen, wir lesen das aus dem 6. Kapitel, sie mussten eigentlich den ersten Stein werfen. Also die Falschzeugen, sie haben wirklich Blutschuld auf sich geladen, eine unglaublich große Schuld auf sich geladen, weil sie ihn zu Unrecht beschuldigt haben, und dann mussten sie auch das Todesurteil als Erste ausführen, und das ist wirklich eine sehr schlimme Sache, die hier geschehen ist. Und deswegen mussten sie ihre Kleider ablegen, damit sie das besser machen können, dieses Todesurteil ausführen. Wir lesen aber von, ja bitte, oder wolltest du was sagen, oder?
Ja, also das Wort Gottes sagt ja, dass es ein zweischneidiges Schwert ist, und diese zwei Schneiden, das Wort Gottes erzeugt immer eine Reaktion, und es ist wirklich, wenn Kraft gesagt wird durch den Heiligen Geist, weil er macht das Wort erst lebendig, der Buchstabe war lang getötet, und es kann entweder Buße oder wie hier diese gegenteilige Reaktion in der Verstocktheit ihres Herzens hervorkommen. Und weiter sagt das Wort ja, das Wort ist ein zweischneidiges Schwert, und es trennt Seele von Geist, Mark und Bein. Und wenn man darüber nachdenkt, Seele von Geist, weil das Wort Gottes würde uns von unserem eigenen Seelenleben trennen, sondern es ja selbst verleugnen. Und Sie waren noch gar nicht dazu bereit, sich selber zu verleugnen, sondern sind der Verstocktheit ihres Herzens weiter nachgegangen. Und weiter sagt das Wort Mark und Bein. Und dann, als ich da so drüber nachgedacht habe, warum Mark und Bein? Und dann ist mir so eingefallen, wenn das Rückenmark durchtrennt ist, kann man mit dem Fleisch keine Schritte mehr gehen. Und ich deute diese Stelle so, dass man, wenn das Wort Gottes wirklich tief in uns eindringt, dass wir dem Fleisch auch nicht mehr nachlaufen. Es trennt Mark und Bein. Mhm. Und dann, und was hier absolut zutrifft, ein Richter der Gedanken und Gesinnungen des Herzens. Und hier hat das Wort letzten Endes offenbar gemacht, was in ihren Herzen war. Und es war eigentlich, sie knirschten zwar mit den Zähnen,
ja,
aber es war verborgen. So lange, bis Gott einen kleinen Tropfen hinzutat und er den Himmel für Stephanus aufgemacht hat und Stephanus den Himmel offen sah. Und sie wollten das einfach nicht hören. Sie wollten einfach
ja
nicht hören. Das, ich weiß nicht, mich erstaunt diese Stelle immer wieder.
Hm.
Ja,
sie wollten es auch nicht wahrscheinlich wahrhaben, dass diesen, den sie gekreuzigt haben, dass der jetzt zur Rechten Gottes stehen soll. Ne? Und ich meine auch die ganzen Anschuldigungen, die er vorher ihnen gesagt hat, dass die ähnlich sind wie ihre Vorfahren. Ne? Dass da kein Unterschied ist. Die haben die Propheten getötet und auch sie selbst waren Mörder, zu Mördern geworden.
Das zeigt auch, dass sie selber in der Lüge gelebt haben. Und ja, dass sie sich erstens nicht selber verleugnen wollten, ihr eigenes Sehen geben, aber dass sie auch die Wahrheit nicht hören wollen und es zeigt einfach die absolute Verstocktheit des Herzens.
Mm.
Sie wollen es einfach nicht hören.
Mm. Und auf der anderen Seite denke ich, wenn wir Stephanus sehen, dann Vers 59 und Vers 60, und sie steinigten den Stephanus, der betete und sprach, Herr Jesus, nimm meinen Geist auf. Und er kniete nieder und rief mit lauter Stimme, Herr, rechne ihnen diese Sünde nicht an. Und nachdem er das gesagt hat, dann schlief er. Auf der anderen Seite, also wie gesagt, Stephanus, dieser wirklich heilige Mann, er hatte so eine Haltung, er hat hier nicht irgendwas Böses denen gesagt oder gesagt, stopp, oder irgendwie, ihr habt das nicht richtig verstanden, wartet doch mal kurz, ich erkläre euch das nochmal. Nein, sondern er betete sogar für diese Menschen, er sagte, Jesus, nimm meinen Geist auf, und er kniete nieder und rief mit lauter Stimme, Herr, rechne ihnen diese Sünde nicht an. Also er betet das, was Jesus gefordert hat, dass wir sogar für unsere Feinde beten sollen, dass wir sie segnen sollen, nicht fluchen sollen. Genau das lebt Stephanus. Und er ist wirklich in vielen, vielen Dingen Jesus sehr, sehr ähnlich in seinen Eigenschaften und auch in dieser Eigenschaft. Jesu Tod war ähnlich wie hier. Es war natürlich keine Steinigung, es war die Kreuzigung. Aber seine Reaktion, auch hier für die Feinde zu beten, war sehr, sehr ähnlich wie bei Jesus. Und das ist wirklich die Dunkelheit und die Heiligkeit hier im Leben von Stephanus. Das ist wirklich ein Kontrast, der auch hier gezeigt wird, zwischen dem Hohen Rat und Stephanus. Und oft steht es ja im Neuen Testament oder in der Bibel, wenn jetzt von Christen gesagt wird, die gestorben sind, wie auch hier gesagt wird im letzten Vers, dass er entschlief, also dass er nicht gestorben ist, sondern entschlief. Hat jemand noch zu diesem Abschnitt? Wir wissen ja dann in Apostelgeschichte 8, dann fängt die Verfolgung an, also in Jerusalem. Viele sind gezwungen, Jerusalem zu verlassen und gehen in die umliegende Gegenden, Samaria, und viele kommen auch ins Gefängnis. Was erstaunlich auch hier ist in dieser Situation, und das kann für uns auch ein großes Beispiel sein, wir kennen vielleicht auch Geschichten aus der heutigen Zeit, Saulus steht hier, als Stephanus gekreuzigt wird, und Stephanus muss sterben als ein treuer Zeuge, aber Gott sucht sich hier schon, Saulus wird ja hier zum ersten Mal erwähnt, eine Person aus, die dann der größte Heidenmissionar geworden ist aller Zeiten, wahrscheinlich könnte man sagen, einer, der wirklich gegen Gott war, der zu dieser Gruppe des Hohen Rates auch irgendwie Zugang hatte oder zu ihnen gehörte, also zu den Gegnern des neuen Weges. Gott hat ihn schon ausgesucht als einen treuen Zeugen, der dann gehen sollte und das Evangelium weiterverbreitet sollte. Und wir können auch heutzutage beten, diese Situation, die Stephanus hier erlebt, erleben ja, vielleicht hat auch heute jemand diese Situation weltweit erlebt, dass er sterben musste auf unterschiedliche Weise, weil er Jesus angehört, weil er mit Jesus geht. Und wir können auch beten für diese Menschen, die Verfolger sind, dass auch sie umkehren, dass auch sie zu Jesus finden. Möglich ist das. Wir sehen an dieser Geschichte bei Saulus, er hat sich wirklich um 180 Grad gedreht und ist dann ein Nachfolger, ein starker Verfechter von Jesu Christi geworden. Und auch das ist auch heute möglich unter IS-Leuten, unter anderen Boko Haram oder wie die auch alle heißen, Gruppierungen, die auch Christen verfolgen, ist das auch heute möglich und dafür können wir auch heute natürlich beten. Ja. Hat jemand noch zu diesem, zum Ende dieses Abschnitts noch Dinge hinzuzufügen oder zu ergänzen? Und das war also in der Kirchengeschichte, sieht man das ja immer wieder. Ich habe mir ja noch einen Satz hier zitiert. Ein Kirchenvater, der hieß Tertullian aus am Ende des 2. Jahrhunderts, der hat folgenden bekannten Satz gesagt: Das Blut der Märtyrer ist der Samen der Kirche. Also es war oft so, dass wo Hass, wo Blutvergießen gekommen ist, dass oft dann auch die Gemeinde gewachsen ist, trotz Verfolgung, weil Gott einfach selbst eine Kreuzigung, selbst eine Steinigung hier dazu genutzt hat, dass noch mehr Menschen Jesus Christus nachgefolgt sind. Und sogar aus den Feinden hat er Menschen sogar erwählt, wie hier Saulus, die seine treue Nachfolger geworden sind. Bitte.
Für mich, was ich mitnehmen kann, ist, dass Gott hier nochmal verherrlicht. Für Feinde beten sollen. Mhm. Das ist wichtig, auch für Gott, dass wir für Feinde beten sollen. Er macht das nur gläubig, hier, nur recht, für seine Feinde, die Untäter zu beten, dass Gott
ihnen ja, ihre Sünden nicht ihnen anrechnet. Ne? Das ist schon erstaunlich, ja. Wir wissen nicht, ob irgendeiner von uns in so einer Situation kommen wird. Ich meine jetzt nicht steinig, aber insgesamt eine ähnliche vielleicht Situation. Ja, möge Gott uns dann diese Kraft geben, die er hier Stephanus gegeben hat, der sogar für die Mörder beten konnte. Gut. Dann würde ich dabei es belassen, außer jemand hat noch eine Wortmeldung. Ja, Stephanus ist für uns, denke ich, ein großes Vorbild. In den Eigenschaften, wenn man das 6. Kapitel anschaut, wie er beschrieben wird, aber auch hier zum Ende seines Lebens, war er einfach in vieler Hinsicht ein großes Vorbild. Auch mit was für ein Mut er vor diesem Hohen Rat gesprochen hat. Seine Standhaftigkeit und sein Glaube, das ist wirklich nachahmenswert.